Heute Morgen betrachten wir Teil 2 zu dem Thema der erfüllten Prophezeiung. Und wir beenden damit unsere Serie über die Glaubwürdigkeit der Schrift. Im Rahmen unserer Serie haben wir gesehen, dass die Präzision der Prophezeiungen der Bibel ein Garant der Wahrhaftigkeit der Schrift ist. Und wir haben das getan zu unserer eigenen Ermutigung. Wir haben in der ersten Stunde heute schon gehört, wir brauchen nicht argumentieren mit Menschen, dass das Wort Gottes wahr ist. Das Wort Gottes ist wahr, wir präsentieren es als wahr. Aber für uns ist immer wieder eine Ermutigung zu sehen, wie sich Prophezeiungen präzise erfüllen im Wort Gottes. Und jedes Buch, das das voraussagen kann, was die Bibel voraussagt und dessen Voraussagen sich dann mit absoluter Präzision erfüllen, muss von Gott geschrieben sein, denn kein menschlicher Verstand verfügt über derartige Voraussicht. Und dann stellen wir fest, es gibt nur die Bibel, die das tut. Aufgrund der voraussagenden Prophezeiungen in der Bibel ist göttliche Allwissenheit auf allen Seiten wahrnehmbar. Die Bibel steckt voller vorherbestimmter Geschichte und wenn man sie sorgfältig studiert, wird klar, dass die Propheten des Alten und Neuen Testaments über Kenntnisse zukünftiger Ereignisse verfügten, die der menschliche Verstand unmöglich haben konnte. Der Mensch konnte diese Dinge nicht wissen. Die einzige Antwort auf das Rätsel, das dieses Buch darstellt, ist, dass es von Gott geschrieben wurde. Die gesamte vorherbestimmte Geschichte und die absolut präzise Erfüllung dieser Vorhersagen weisen die Bibel als eine Offenbarung Gottes aus. Vergesst bitte dabei nicht, dass Gott selbst sein Wort durch Prophezeiung verteidigt. Prophezeiungen gehören zu den bedeutendsten Mitteln der Apologetik, der Verteidigung der Wahrheit der Schrift. Gott setzt sie dazu ein. Und als Gott sein Wort bei seinem Volk etablieren wollte, gab er ihnen Vorhersagen und erfüllte sie dann vor ihren Augen. Sie reagierten darauf und sagten, das muss das Wort Gottes sein. Es erfüllt sich. Sie gewannen Zuversicht dadurch, dass sie gesehen haben, wie Gott Prophezeiungen vor ihnen erfüllte. So zum Beispiel bei Abraham. Und die Geschichte ist uns sehr vertraut. In 1. Mose Kapitel 12 erfährt Abraham das erste Mal, dass seine Frau Sarah einen Sohn gebären soll und dass aus seinem Samen eine große Nation hervorgehen soll. Das wird in Kapitel 15 wiederholt. Sarah war 90 Jahre alt, Abraham fast 100. Nicht nur waren beide während ihrer Ehe nicht in der Lage gewesen, Kinder zu haben, sondern ihr Glauben begann sogar zu schwächeln. Und dann plötzlich in Kapitel 18 erscheint Gott auf der Bildfläche und sagt, ich verspreche dir einen Sohn innerhalb eines Jahres. Und es geschah in Kapitel 21, genau so. Und Sarah lachte, weil sie das für so lächerlich hielt. Und als eine Zurechtweisung für ihre Ungläubigkeit nannte Abraham das Kind Isaak. Und das ist hebräisch und bedeutet, er lachte. Oder er lacht. Und so verteidigte Gott sein Wort im Leben von Abraham und Sarah, indem er eine Prophezeiung erfüllte. Dann wisst ihr um Mose, den wir für einen sehr treuen und demütigen Mann halten und es auch war. Aber er war auch schwach und wankelmütig. Und in 2. Mose Kapitel 3 brauchte er etwas, um ihn zu verwandeln. Und Gott wählte dafür eine Prophezeiung. Und Gott sagte Mose, dass das der Ort sein würde, an dem er stand, nämlich beim brennenden Busch, dass dies später ein Ort sein würde, an dem er und die Israeliten Gott anbeten würden. Und der Berg Gottes, der auch Sinai und Horeb genannt wird, ist genau der Ort, wo es geschieht. 2. Mose 19 bis 40 sehen wir das, dass es genau dieser Ort ist. Mose kehrte genau zu dieser Stelle des brennenden Busches zurück und dort beteten sie Gott an. Und dann sagte Gott in 2. Mose 4 auch vorher, dass sein Bruder Aaron bereits in jenem Moment auf dem Weg sei, um ihn zu treffen. Ganz genau so geschah es. Aaron war auf dem Weg. Und so sehen wir, dass Gott diese Prophezeiung benutzte und sie erfüllte und so Abraham und Sarah und auch Mose bestätigte, wer er war. Nimm zum Beispiel mal die Plagen aus 2. Mose. Gott wollte Israel zeigen, dass er Yahweh ist. Ich bin Gott, sagt er. Also sagt Gott die Plagen voraus und erfüllte diese auch. Mose und Aaron sollten ja vor das Angesicht des Pharao treten und zum Beispiel in 2. Mose 7,17 sagen, das Wasser soll in Blut verwandelt werden. Was geschah dann? Es wurde tatsächlich so in Ägypten das Wasser zu Blut verwandelt. Und dann kündigten sie in Kapitel 8 diese Plage der Frösche an. Und was passierte? Es kam in der Tat Frösche in das Land. Wäre ziemlich gewagt, sowas einfach mal aus dem Stegreif vorauszusagen, oder? Seht ihr, Gott sagte in einem voraussagenden Wort, ihr solltet besser glauben, dass ich Gott bin. Denn mein Wort wird sich erfüllen. Das war ein Zeugnis nicht nur für Israel, sondern auch für Ägypten. Und als dann diese Serie göttliche Manifestationen vorbei war, alles, was vorhergesagt worden war, sich in Ägypten ereignet hatte, als sie auf den Höhepunkt sogar dann durch das Rote Meer durchquerten, was war dann die Folge? Können wir nachlesen, 2. Mose 14,30 steht, so errettete Jahwe Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher Jahwe an Ägypten gehandelt hatte. Das Volk fürchtete Jahwe. Sie glaubten an Jahwe. Gott wollte einfach, dass sie ihm vertrauen. Gott wollte, dass sie in ihn glauben und erfüllte Prophezeiungen einfach vor ihren Augen, um seine Autorität zu verteidigen. Und sie haben es geglaubt. Das war Apologetik. Gott ist ein Apologet. Er verteidigte sich gegenüber seinem Volk und tat das häufig, indem er Vorhersagen erfüllte, die er ihnen gegenüber abgegeben hatte. Nehmt euch nur das Beispiel vom Propheten Elia. Von Propheten Elia lesen wir im 1. Könige von Kapitel 17 an und Vers 1. Und da heißt es, er sagt zu dem gottlosen König Ahab, so wahr Jahwe lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Oh, teilt Ahab mit, Gott sagt, kein Regen mehr, nichts, vorbei, Schluss. Und wisst ihr, was geschah? Es gab keinen Regen mehr. Es gab keinen Regen, Gott sagte das und es geschah so. Erst 3 Jahre später kam der Regen und als er kam, kennt ihr die Reaktion der Leute? Elia versammelte dort die Leute alle auf dem Berg, auf dem Karmel. Ihr erinnert euch daran, Elia bringt dort Opfer beziehungsweise fordert dort die Baalspriester raus zu einem Test. Überall Wasser und Gott schickt Feuer und leckt das Wasser auf. Und alle Leute riefen, Gott, Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott. Danach kam das Rauschen. Sie hörten das Rauschen, denn es sollte regnen. Das ist einfach sehr interessant. Selbst Jesus, als er kam, war die Vollendung aller Prophezeiungen und er selbst wurde durch Prophezeiungen bestätigt. Juden zum Beispiel kamen zu ihm und sagten, hey, wir wollen ein Zeichen. Wir wollen ein Zeichen deiner Autorität. Wisst ihr, was er ihnen sagte? Er sagte seine eigene Auferstehung voraus und erfüllte sie dann. Dann als Johannes der Täufer ein Zeichen wollte und einige seiner Jünger aussandte, um herauszufinden, ob Jesus tatsächlich der Messias war, spielt Jesus auf die Erfüllung alter Prophezeiungen an. Und er sagte, auf dieser Grundlage solcher Erfüllung bin ich der Messias. Und am häufigsten finden sich Prophezeiungen auf den Seiten der Schrift in Jesaja, Kapitel 40 bis 53. Einfach faszinierend zu lesen. In diesem ganzen Teil stellt Gott sich falschen Göttern gegenüber. Diesen ohnmächtigen Göttern des Heidentums. Immer und immer wieder lest ihr dort von diesen Göttern. Lest es mal durch, zu Hause, wenn ihr mal Zeit habt, Kapitel 40 bis 53. Und dort sagt Gott immer wieder, ich bin Jahwe. Ich bin Jahwe, sonst niemand. Es gibt keinen anderen. Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Ich bin Gott, ich bin Jahwe. Die Grundlage, auf der Gott das für sich in Anspruch nimmt, ist die Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen. Er ist allwissend. Ich möchte euch das illustrieren, indem ich eure Aufmerksamkeit auf zwei Textstellen lenke, in Jesaja Kapitel 41 und Vers 21. Jesaja 41 und 21, und wir haben das beim letzten Mal schon kurz angeschnitten, da heißt es, bringt eure Rechtssache vor, spricht Jahwe. Und er spricht hier zu heidnischen Göttern. Schafft eure stärksten Beweisgründe herbei, spricht der König Jakobs. Sie mögen sie herbeischaffen und uns verkünden, was sich ereignen wird. Wenn das wahre Götter sind, dann sollen sie doch mal die Zukunft vorhersagen. Das Frühere, heißt es dort, was ist es? Verkündigt es. So wollen wir es bedenken und dessen Ausgang erkennen. Oder lasst uns hören, was kommen wird. Verkündet, was künftig geschehen wird. So werden wir erkennen, dass ihr Götter seid. Ja, tut doch etwas Gutes oder Böses. So werden wir uns verwundert anschauen und es miteinander betrachten. Siehe, ihr seid gar nichts und euer Tun ist nichtig. Ein Greuel, wer euch erwählt. Ich habe einen von Norden her erweckt und er ist von Sonnenaufgang hergekommen. Einer, der meinen Namen anruft. Er wird über Fürsten kommen wie über Lehm und wird sie zertreten wie ein Töpfer den Ton. Wer hat das von Anbeginn verkündigt, dass wir es wüssten? Und wer im Voraus, dass wir sagen könnten, er hat recht? Aber das ist ja keiner, der es verkündete, ja keiner, der es hören ließe, ja niemand, der Worte von euch vernehme. Mit anderen Worten sagt er, ich bin der Einzige, der die Zukunft verkündigt. Ich bin der Einzige, der die Wahrheit verkündigt, die noch nicht einmal sich ereignet hat. Diese Wahrheit habe ich euch verkündigt. Gott verteidigte und rechtfertigte also wiederum, wer ist durch seine Fähigkeit, die Zukunft vorauszusagen. Und dann diese zweite Stelle, ein bisschen weiter, Jesaja 46 und Vers 9. Da heißt es, gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst keiner. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende. Ist nicht wunderbar? Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Oh, das sind mächtige Worte. Gott sagt, mein Wort hält in der Zukunft ebenso stand wie in der Gegenwart. Ihr seht hier, dass Gott von der Vorzeit her erfüllte Prophezeiung als Beweis für sein Wort und seine Autorität benutzte. Das Alte Testament ist voll von derartigen Beweisen. Und ich möchte euch eine sehr interessante Illustration dafür geben. Schlagt bitte einmal Hesekiel, ein paar Seiten weiter, Hesekiel Kapitel 12 auf. Ich will euch lediglich zeigen, dass wenn Gott voraussagende Prophezeiung zur Verteidigung des Glaubens nutzte, wir das ebenfalls tun können und sollen. Und er hat hier ein Musterbeispiel geschaffen. In Hesekiel 12, Vers 12. Und da spricht er gerade Gerichtsworte gegen Juda. Und da sagt er, und der Fürst, der in ihrer Mitte ist, wird seine Schulter beladen und sich im Finstern davonmachen. Und man wird durch die Mauer brechen, um ihn da hinauszuführen. Er wird sein Angesicht verhüllen, damit er mit seinen Augen das Land nicht sehen muss. Ich will auch meine Fanggarn über ihn ausspannen und er wird mit meinem Netz gefangen werden. Und ich will ihn nach Babel führen, in das Land der Chaldäer, aber er wird es nicht sehen. Dort soll er sterben. Das ist wirklich eine interessante Prophezeiung. Und der Fürst, auf den Hesekiel in Kapitel 12 Bezug nimmt, das ist der König Zedekia. Und er nennt ihn immer Fürst, weil zu der gleichen Zeit Joachim noch der König von Juda war, nennt er immer, wenn er Zedekia anspricht, sagt, nennt er ihn Fürsten. Und die Prophezeiung sagt in Vers 13 Folgendes über Zedekia. Ich will auch mein Fanggarn über ihn ausspannen Und er wird in mein Netz gefangen werden und ich will ihn nach Babel führen, in das Land der Chaldäer, aber er wird es nicht sehen. Und dort soll er sterben. Wie sollte eine derartige Prophezeiung verstanden werden? Ein Mann wird nach Babylon verschleppt, er bleibt dort bis zum Tod, aber wird Babylon nicht sehen? Das passt doch irgendwie nicht, das geht doch nicht an. Wie konnte das nur erfüllt werden? Nun, wenn ihr zurückgeht zu 2. Könige Kapitel 25, findet ihr die Antwort auf diese Frage, wie das sich erfüllt. 2. Könige 25, ab Vers 1 lesen wir, da ist es, und es geschah im 9. Jahr seiner Königsherrschaft, am 10. Tag des 10. Monats, da kam Nebukadnezar, der König von Babel, und sein ganzes Heer gegen Jerusalem und belagerte die Stadt. Und sie bauten Belagerungstürme rings um sie her. So belagerte man einen Ort. Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Vers 2. Und die Stadt wurde belagert bis ins 11. Jahr des Königs Zedekia. Da ist er. Am 9. Tag des 4. Monats aber wurde die Hungersnot in der Stadt so stark, dass das einfache Volk nichts zu essen hatte. Da brach der Feind in die Stadt ein und alle Kriegsleute flohen bei Nacht durch das Tor zwischen den beiden Mauern beim Garten des Königs. Und da die Chaldäer rings um die Stadt herlagen, sie hatten ja die Stadt umzingelt, zog man den Weg zur Arava. Und das ist die Senke, die südöstlich von Jerusalem liegt, die Teil dieses großen afrikanischen Grabenbruchs ist. Aber das Heer der Chaldäer jagte dem König nach. Also der König ist auch abgehauen, ja. Aber der Chaldäer-König jagte ihm nach und holte ihn ein auf den Ebenen von Jericho, also östlich von Jerusalem, nachdem sein ganzes Heer sich von ihm zerstreut hatte. Nebukadnezar fing also Zedekia. Vers 6. Sie aber fingen den König und führten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla. Das heißt also zu Nebukadnezar. Und man sprach das Urteil über ihn. Und jetzt hört mal gut zu. Und sie metzelten die Söhne Zedekias vor dessen Augen nieder. Danach stachen sie Zedekia die Augen aus und banden ihn mit zwei ehernen Ketten und führten ihn nach Babel. Der König wird nach Babylon geführt werden. Aber er wird was nicht? Er wird es nicht sehen. Die Prophezeiung erfüllte sich. Eines der grausamsten Dinge, die man sich überhaupt vorstellen konnte, geschah. Das Letzte, was Zedekia sehen konnte, war das Gemetzel seiner eigenen Söhne. Und das muss sich in seinen Kopf eingebrannt haben, bevor man ihm die Augen ausstach. Und dann verschleppten sie ihn nach Babel, wo er dann starb. Jeremia 52, Vers 10 steht Folgendes. Und der König von Babel ließ die Söhne Zedekias vor dessen Augen niedermetzeln. Auch alle Fürsten Judas ließ er in Ribla niedermetzeln. Zedekia aber ließ er die Augen ausstechen und ihn mit zwei ehernen Ketten binden. Und der König von Babel brachte ihn nach Babel und warf ihn ins Gefängnis bis zum Tag seines Todes. Leute, woher wusste das Hesekiel? Nun, er wusste es, weil Gott es wusste. Eben, weil Gott alles weiß. Und das ist ein klares Zeugnis einer erfüllten Prophezeiung im Kontext der Schrift. Bei der Ausweitung unserer Studie haben wir uns letztes Mal mit einigen Prophezeiungen in Bezug auf große Städte befasst. Und ihr habt sicherlich gedacht, Mann, was soll das? Wollen wir jetzt Städtekunde machen oder sonst was? Oder Leute, es ist so wichtig, dass wir diese Städte kennen. Das sind alles sehr wichtige Städte gewesen. Wir haben die Prophezeiung von Hesekiel 26 in Bezug auf Tyros uns angesehen. Wir haben uns Hesekiel 28 in Bezug auf die Prophezeiung auf Sidon uns angeschaut. Und wir haben uns im Buch Nahum die Prophezeiung in Bezug auf die Stadt Ninive angesehen. Heute Morgen werden wir diese Studie mit einer vierten Stadt fortsetzen, indem wir uns mit der Prophezeiung über die Stadt Babylon befassen. Was geschah mit dieser großen Stadt Babylon, in die Zedekia verschleppt wurde? Und schlagt einmal Jesaja Kapitel 13 auf. Jesaja 13. Babylon war wirklich etwas ganz Besonderes. Wenn ihr euch nur ein wenig mit diesen 7 Weltwundern der Antike auskennt, dann wisst ihr, dass diese hängenden Garten von Babylon dazugehörten. Babylon war die größte, wenn nicht die großartigste Stadt der Welt. Sie war reicher als ihre Rivalin Ninive. Und manche Leute haben gesagt, es sei ohne Zweifel die bedeutendste Stadt der Antike gewesen. Sie war berühmt für ihre Kultur, ihre Architektur, ihren Handel, ihre Kultur, ihre Bildung. All das, dafür war Babylon sehr bekannt. Es war einfach eine fantastische Stadt. Babylon befand sich an einem Strom, der in den Indischen Ozean floss. Und dieser Strom war befahrbar, sodass Händler zwischen dem Indischen Ozean und Babylon hin und her reisen konnten. Und dieser Strom entspringt im Taurusgebirge und fließt dann ganz in der Nähe des Mittelmeers vorbei, sodass er nicht weit entfernt von dem befahrbaren Strom zum Mittelmeer war und sie auf diese Weise sogar Zugang zum Mittelmeer hatten. Babylon war also eine wunderbare Stadt. Aber schaut euch mal Vers 19 an, dort in Jesaja 13. Heißt es, so wird Babel, und jetzt wird es beschrieben, die Zierde der Königreiche, die Zierde der Königreiche, der Ruhm, der Stolz der Chaldäer, umgekehrt von Gott, wie Sodom und Gomorra. Dazu müsst ihr natürlich ein wenig über Sodom und Gomorra wissen, wie Gott diese beiden Städte richtete. Gott leistete dort wirklich ganze Arbeit. Der begrub sie. Es gab ein Inferno aus Feuer und Schwefel, das auf die Städte von Sodom und Gomorra niederregnete und sie vollkommen vernichtete. Und heutzutage befindet sich Sodom und Gomorra irgendwo am Ende des Toten Meeres unter der Erde. Nichts. Man sieht nichts mehr davon. Und als Gott sagte, ich werde Sodom und Gomorra vernichten, da machte er wirklich keine Scherze. Und der Prophet sagt hier, Babylon wird wie Sodom und Gomorra sein. Vollkommen ausgelöscht. Ich meine, hier geht es nicht um irgendeinen Ort in Hintertupfing oder wie sagen wir bei uns, Klein-Kleckersdorf. Das ist nicht Klein-Kleckersdorf, ne? Das ist eine richtig große Stadt. Das scheint irgendwie so lächerlich zu sein. Das ist so ein kleiner Prophet inmitten eines kleinen, unbekannten Ortes namens Israel, der sich stellt dahin und sagt, Babylon wird zerstört werden. Ja, toll. Aber damit noch nicht genug. Lies mal weiter in Vers 20. Sie wird nie mehr bewohnt werden und unbesiedelt bleiben von Geschlecht zu Geschlecht. Kein Araber wird dort zelten. Glaub mir, die Beduinen schlagen ihre Zelte fast überall im Nahen Osten auf. Aber nicht dort. Und kein Hirte werden ihre Hirten dort lagern lassen. Achtet einmal auf folgende Prophezeiung. Vers 21. Sondern Steppentiere werden dort liegen, um ihre Häuser werden voller Eulen sein und Strauße werden dort hausen und Ziegenböcke herumhöpfen und wilde Hunde werden heulen in ihrer verödeten Palästen und Schakale in den Lustschlössern. Ihre Zeit ist nahe herbeigekommen, ihre Tage sollen nicht verlängert werden. Der Prophet sagte, Babylons Tage sind gezählt. Die Stadt wird fallen und wenn dieser Zeitpunkt kommt, wird der Niedergang sehr drastisch sein. Dann Kapitel 14, Vers 23, sehen wir, dass Babylon Besitztum der Igel sein wird. Der Igel und zu Wassersümpfen wird. Es wird ein Sumpf sein. Und ich will euch wegwerfen, heißt es dort, mit dem Besen des Verderbens. Jesaja 14, 23. Spricht Jahwe Zebaoth, der Herr der Herrscher. Und dann in Jeremia 51 wird diese Prophezeiung nochmals erweitert. Und da heißt es in Jeremia 51, Vers 26, so dass man weder Eckstein noch Grundstein von dir nehmen wird, sondern eine ewige Wüste sollst du werden, spricht Jahwe. Dann in Jeremia 51, 43, deine Städte sind zu Einöde geworden, zu einem dürren und wüsten Land, zu einem Land, in dem niemand wohnt und durch das kein Menschenkind zieht. Oh. Lieben, es gibt so viele Prophezeiungen in Bezug auf diese Stadt, dass wir sie kaum zählen können. Aber es werden dort bestimmte Tiere leben. Araber werden ihre Zelte dort nicht aufschlagen und es wird dort keine Schafherden geben. Es wird dort einen Wassersumpf geben. Sie wird nicht bewohnt sein, nicht einmal durchquert werden und wird vollkommen verlassen sein. Das war wirklich eine atemberaubende Prophezeiung. Eine großartige Zivilisation wie Babylon sollte ausgelöscht werden. Aber wie? Was geschieht? Nun, Babylon wurde ausgelöscht. Und in der Encyclopædia Britannica steht, bis zum 19. Jahrhundert basierte die Kenntnisse über Babylon auf dem Alten Testament und einigen wenigen griechischen Autoren. Sie wussten nicht einmal, wo Babylon war. Die Stadt war absolut dem Erdboden gleichgemacht. Die Inschriften, die dort gefunden wurden, berichten von außergewöhnlichen Bauprojekten Nebukadnezars. Der Höhepunkt des Babylonischen Reiches war im 7. und 6. Jahrhundert durch Nebopolassar, dem Vater von Nebukadnezar. Nebopolassar und Nebukadnezar brachten sie eigentlich zu diesem Höhepunkt. Sie war enorm wohlhabend. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass das Babylonische Reich in Daniels Bild der vier Reiche der Welt, dass dieses Reich aus Gold bestand. Es war das reichste Königreich in der Weltgeschichte, unglaublich wohlhabend. Sie bauten eine Stadt, die einfach nur unglaublich war. Bei archäologischen Ausgrabungen, die seit dem 19. Jahrhundert dann durchgeführt wurden, stellte man fest, wo Babylon sich einst befand. Aber bis dahin war dieser Ort so verlassen, dass man keine Ahnung hatte, wo dieser Ort gelegen hat. Es gab keinerlei Anzeichen, die darauf hinwiesen. Aber jetzt, nachdem Teile davon freigelegt wurden, hat man festgestellt, laut Autoren der Antike, dass es einen Fluss gab, der durch die Mitte floss und die Stadt in zwei Teile unterteilte. Und das war der Euphrat. Er teilte die Stadt in zwei Teile auf und die Stadt war von Mooren und Sumpfgebieten umgeben. Und es war wirklich eine große Stadt. 508 Quadratkilometer groß. Und das sagt euch vielleicht nichts. München ist 310 Quadratkilometer groß. Also zum Vergleich. Das ist schon eine angemessene Größe. 22 Kilometer waren ihre Seiten jeweils lang. Der Umfang circa 90 Kilometer. Sie hatten 100 Tore. Und sie hatten eine Mauer. Und ein Wassergraben. Der Wassergraben war 9 Meter breit und doppelte Mauern. Und hört mal gut zu, die Mauern waren 95 Meter hoch und 26 Meter breit. Wow, und dann gab es 250 Wachtürme, die 122 Meter hoch waren. Das ist wirklich eine imposante Stadt. Und dazu war sie noch sehr gut bewacht. Und all das brach zusammen. Und all das brach zusammen und geriet in Vergessenheit. Die konnten bis zum 19. Jahrhundert nicht einmal Spuren davon finden. Und der antike griechische Geschichtsschreiber Herodot erzählt uns, wie die Stadt fiel. Und ihr erinnert euch sicherlich an das Medo-Persische Reich, das das Babylonische Reich eroberte. Die Perser sahen die Stadt und wollten sie. Das ist das Juwel der Welt. Das wussten sie. Und sie wussten auch, dass sie bei der Mauer nicht so einfach da durchkommen würden. Die konnten nicht irgendwie nur eine Hacke nehmen oder eine Picke und da drin rumkloppen. Das würde ein bisschen lange dauern. Bei Mauern, die 95 Meter hoch sind und 26 Meter breit, hätte man lange darauf einschlagen müssen, bevor sie irgendwo hinkommen. Sie wussten also, dass das ein lächerlicher Ansatz war und das ging einfach nicht, weil die Türme auch zu hoch waren, die mussten sie auch noch überkommen. Und so wurde diese Stadt ständig beobachtet. Und sie beobachteten den Euphrat, der durch die Mitte der Stadt floss und unter den Mauern hindurch. Und sie vermaßen den Fluss, als sie die Stadt belagerten und stellten fest, dass der Fluss tief genug und breit genug war, um ihre eigene Armee hindurch marschieren zu lassen. Was machten sie? Kyros ordnete seine Truppen an, ihre Schaufeln rauszuholen und zu graben. Und sie gruben Stichkanäle, so dass das Wasser aus dem Euphrat um die Stadt herum gelenkt wurde und der eigentliche Fluss austrocknete, sodass die Armee der Perser durch das trockene Flussbett hindurch in die Stadt direkt einmarschieren konnten. Fantastischer Plan. Genauso fiel die Stadt. Völlig problemlos. Sie leiteten einfach den Fluss um und marschierten in die Stadt ein. Und das Erstaunliche daran ist, dass die Babylonier waren so abgesichert, die machten sich überhaupt keine Sorgen. Absolut nicht. Die haben keine Angst gehabt vor dieser persischen Armee. Tatsache ist sogar, in der Nacht, als das passierte, gab es eine Riesenparty da. Wo weißt du denn das, Borchmann? Ja, das steht in der Bibel. Wenn ihr Daniel Kapitel 5 aufschlagt, dann können wir da mal kurz zur Party gehen, was da los ist. Daniel Kapitel 5. Leute, das war keine gute Zeit für eine Party, ich sag's euch. Aber es ist eine wirklich großartige Illustration, wie Menschen fröhlich ihrer Dummheit frönen, während die Zerstörung sie erwartet. Und Belsazar hielt als König natürlich ein großes Fest ab. Sie waren alle betrunken, sie tranken aus Gold- und Silbergefäßen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte und es plünderte, als er dort war. All das ging vor sich. Und jetzt lesen wir plötzlich, etwas auf dieser Party war nicht geplant. Vers 5, da steht, im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand. Leute, ich sag euch, wenn ihr sowas seht, dann ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Und die schrieben gegenüber dem Leuchter, heißt es dort, auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die schreibende Hand. Und er beobachtete einen Teil einer Hand, wie dieser Teil etwas auf die Wand schrieb. Vers 6, schaut mal. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs. Ich weiß nicht, ob er jetzt rot wurde, blass wurde, weil das nachher heißt es nochmal, dass er sich nochmal verfärbt. Ständig irgendwelche Farben wechselt. Da verfärbte sich das Angesicht des Königs, seine Gedanken erschreckten ihn und alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Der König schrie mit lauter Stimme, man solle die Wahrsager, Chaldeer und Zeichendeuter holen. Und der König begann und sprach zu den Weisen von Babel, derjenige, welcher diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um seinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Alle Weisen des Königs kamen herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch ihre Bedeutung dem König erklären. Da wurde der König Belsazar sehr bestürzt. Hier, und sein Gesicht verfärbte sich. Wenn er vorher rot war, dann ist er jetzt weiß oder blau. Der läuft an oder kriegt keine Luft mehr, keine Ahnung. Und seine Großen waren ganz verwirrt. Und auf Wunsch des Königs und seiner Großen kam die Königinmutter in den Trinksaal. Und die Königin begann und sprach, O König, mögest du ewig leben, deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken. Und dein Aussehen verändere sich nicht, die hat es schon gemerkt. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist und bei dem in den Tagen deines Vaters Erleuchtung, Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist, sodass dein Vater, der König Nebukadnezar, ihn zum Obersten der Traumdeuter, Wahrsager, Chaldeer und Zeichendeuter bestimmt hat. Ja, dein Vater, o König. Ganz allein deshalb, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist, Verstand und Scharfsinn gefunden wurde zur Deutung von Träumen, zur Erklärung von Rätseln und zur Auflösung von Knoten, nämlich bei Daniel. Und damit hat sie ihn ganz schön angepriesen. Holt diesen Daniel! Und Daniel kommt also und die Botschaft, die er ihnen bringt, ist nicht so toll. Wir lesen ab Vers 18, O König, Gott, der Allerhöchste, hat deinen Vater Nebukadnezar das Königtum, die Majestät, die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterten und bebten vor ihm alle Völker, Stämme und Sprachen. Denn er tötete, wen er wollte, und ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte, und er erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob, und sein Geist übermütig wurde, bis zur Vermessenheit wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern und sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln, man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass Gott, der Allerhöchste, Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Interessante Geschichte. Als Nebukadnezar wie so ein Irrer da rumkrebst und sich von Gras auf dem Felde ernährt. Wisst ihr, was er hier sagt? Er sagt, Nebukadnezar war in Ordnung. Aber als er davon abkam, anzuerkennen, dass Gott ihm das Recht zur Herrschaft gegeben hatte, machte Gott ihn zu einem Verrückten. Vers 22, du aber, Belsazar, sein Sohn, du hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses, das ist des Tempels, vor dich gebracht und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Infolgedessen wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königstums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres, das ist die Wurzel von dem Upharsin, bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Vers 30, in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, umgebracht. Darius, der Meder, empfing das Königreich. In derselben Nacht. Leute, hört mir gut zu. Gott regiert im Königreich der Menschen. Egal, wie dieses Königreich aussieht. Ob das eine Diktatur, eine Demokratie ist, ob das die IS ist. Gott regiert im Königreich der Menschen. Gott hält die Zügel in der Hand. Und um 539 vor Christus fiel Babylon und von da an begann ihr Niedergang. Der Prophet Jesaja sagte in Kapitel 13, die Stadt würde zerfallen und zu einem unbewohnten Ort werden. Und bereits im Jahre 116 nach Christus sagte der erste römische Kaiser Trajan, sagte von ihr, sie wäre ein Haufen Hügel über Babylon. Trajan sagte, sie wäre ein Haufen Hügel. Das war alles, was von ihr übrig war. Heute liegen ungefähr 72 Kilometer südlich von Bagdad die windgepeitschten Ruinen von Babylon, zerstört, nie wieder bewohnt. Der Archäologe Hermann Vollrath Hilprecht schrieb vor vielen Jahren, es sind wilde Tiere, Wildschweine, Hyänen, Schakale, Wölfe und gelegentlich ein Löwe, die das antike Babylon heimsuchen. Das ist genau das, was Jesaja vorhersagte. Und sie fanden dort auch viele Eulen. Ja, man fand mal 100 Eulen auf einem Haufen dort. Interessanterweise leben nicht einmal die herumziehenden Araber, die Beduinen dort. Sie sind abergläubisch und bis heute schlagen sie ihre Zelte nicht in der ehemaligen Stadt von Babylon auf. Genau das sagte der Prophet voraus. Und der Boden dort machte auch jede Vegetation unmöglich, so dass man nicht mal dort irgendwelche Schafe oder irgendwelches Viehzeug grasen lässt. Jesaja sagte, es wird unter Wassersümpfen liegen. In der Encyclopædia Britannica heißt es, ein großer Teil der alten Stadt von Babylon ist unter einem tiefen Bett von Schlamm begraben und liegt unter dem Grundwasserspiegel. Leute, das hat sich alles erfüllt. Und zwar nicht aus Zufall. Warum hat Gott Babylon ausgelöscht? Und ihr habt gehört, was Daniel zu Belsazar gesagt hat. Ich gebe euch noch einen weiteren Grund. Werner Keller in seinem Buch Und die Bibel hat doch recht sagt Folgendes, Zitat, im Ganzen gibt es in Babylon 53 Tempel der großen Götter, 55 Kapellen des Marduk, 300 Kapellen für die Erdgottheiten, 180 Altäre für die Göttin Ishtar, 180 für die Götter Nergal und Adad und 12 andere Altäre für die verschiedenen Götter. Zitat Ende. Lieben, Götzenanbetung zerstörte diese Stadt. In seinem Buch »Sie schrieben auf Ton« schrieb Edward Shearer, der Autor, selbst an seine Frau einen Brief. Shearer war an den Ausgrabungen an dem früheren Standort von Babylon beteiligt. Genauer gesagt grub er in Kish, das ist 13 Kilometer außerhalb von dem alten Babylon. Und er adressiert einen Brief an seine Frau, den er in diesem Buch abdruckt. Da heißt es, Zitat: »Heute Abend machte ich meine übliche Pilgerreise zu dem Hügel, der den alten Tempelturm bedeckt. Von unten sieht er es nicht sehr hoch aus, wie man es von einem babylonischen Tempelturm erwarten würde. War es nicht das Ziel des Turmbaus von Babel gewesen, den Himmel zu erreichen? Die Antwort erhält man, wenn man hinaufgestiegen ist. Obwohl er recht niedrig ist, vermutlich kaum höher als 150 Meter, erstreckt das Auge sich dennoch von oben aus auf weite Entfernung über eine grenzenlose, flache Ebene. Die Ruinen von Babylon sind in der Nähe. Überall um den Turm herum repräsentieren kleine Erdhügel alles, was von Kish übrig ist, einer der ältesten Städte Mesopotamiens. Das große Netzwerk von Kanälen, das in der Antike die Wasser des Euphrat über das ganze Land verteilte, wird jetzt repräsentiert von einer Serie kleiner Erdhügel, die in alle Richtungen verlaufen. Selbst der Euphrat hat dieses Land verlassen, indem er seinen Verlauf geändert hat. Eine tote Stadt. Der Archäologe schreibt weiter: Ich habe Pompeji und Ostia besucht und bin in den leeren Korridoren der Palatin gewandelt. Aber diese Städte sind nicht tot. Sie sind nur vorübergehend verlassen. Dort hört man immer noch Anzeichen von Leben und das Leben blüht überall drumherum. Sie sind nur ein Schritt in der Entwicklung jener Zivilisation, zu dem sie ihren Anteil vollumfänglich beigetragen haben und die unter ihren Augen weitermarschiert. Hier findet sich nur wirklicher Tod. Keine einzige Säule, kein einziger Boden steht, um die Beständigkeit menschlicher Arbeit zu demonstrieren. Alles ist zu Staub zerfallen. Der Tempelturm, die imposanteste aller jener altertümlichen Konstruktionen, hat ihre Originalform komplett verloren. Wo sind jetzt seine 7 Stufen? Wo sind die großen Treppen, die nach oben führten? Wo ist der Schrein, der ihn gekrönt hat? Wir sehen nichts außer einem Erdhügel. Das ist alles, was von seinen Millionen von Ziegeln übrig ist. Ganz oben gibt es noch einige Spuren von Mauern, aber jegliche Form ist verloren. Die Zeit und Vernachlässigung haben ihr Werk getan. Unter meinen Füßen sind einige Löcher, die Füchse und Schakale ausgegraben haben. Nachts klettern sie quasi unsichtbar hinein nach ihrer Rückkehr von den schwierigen Suche nach Nahrung. Ihre Silhouetten sind gegen den Himmel unsichtbar. Heute Abend scheinen sie meine Anwesenheit zu spüren und bleiben verborgen. Fragen sie vielleicht, wer dieser Fremde ist, der gekommen ist, und ihren Frieden zu stören. Dieser Hügel ist bedeckt mit weißen Knochen, die die akkumulierten Beweise ihrer Jagd darstellen. Nichts durchbricht die tödliche Stille. Ein Schakal lässt jetzt sein Geheul hören, halb Schrei, halb Drohung. Alle Hunde des arabischen Dorfes springen sofort auf die Herausforderung an. Für einen Moment wird der Frieden durch Geheule und Bellen durchbrochen. Aber eine gewisse Faszination lässt mich hier verharren. Ich würde gern einen Grund für all diese Einöde finden. Warum sollte eine florierende Stadt, der Besitz eines Reiches, komplett verschwunden sein? Ist es die Erfüllung eines prophetischen Fluchs, die einen herausragenden Tempel in eine Höhle von Schakalen verwandelte? Hatten die Handlungen der Menschen, die hier lebten, irgendetwas damit zu tun? Oder ist es das verhängnisvolle Schicksal der Menschheit, dass all ihre Zivilisationen verfallen müssen, wenn sie ihren Höhepunkt erreicht haben? Was tun wir hier mit unseren Versuchen, der Vergangenheit ihre Geheimnisse zu entlocken, wenn wir selbst und unsere eigenen Errungenschaften wahrscheinlich das Objekt von Nachforschung sein werden, die Menschen der Zukunft durchführen werden? Zitat Ende. Nun, die Bibel löst das Rätsel dieses Menschen. Sie sagt es uns, warum es so geschehen ist. Und wir haben von Tyros und Zidon und Ninive und von Babylon gehört. Und ich möchte euch eine weitere Stadt zeigen. Samaria. In Micha 1, Vers 6 findet ihr eine Prophezeiung über Samaria. Und dort steht: Darum will ich Samaria zu einem Steinhaufen im Feld machen und zu einer Pflanzstätte für Weinberge. Und ich will seine Steine ins Tal hinunterwerfen und seine Grundfesten bloßlegen. Und Samaria war eine sehr berühmte Stadt. Es war die Hauptstadt des nördlichen Königreichs. Es war für Israel das, was Jerusalem für Juda war. Dieser Text enthält einen Hinweis darauf, dass die Stadt ein gewalttätiges Ende nehmen wird. Sie wird zu einem Schutthaufen werden. Weinberge werden dort gepflanzt werden und die Steine werden ins Tal hinuntergeworfen werden. Ihr Lieben, das geschah. 722 vor Christus nahm Sargon der Zweite Samaria ein. Samaria von König Omri gebaut worden. Er war ein sehr schlimmer König im Nordreich. Er war schrecklich. 1. Könige 16,25, einer der schlimmsten Könige, der je gelebt hat. Der einzige, der schlimmer war, war sein Sohn Ahab. 1. Könige 16,30 lesen wir, dass Ahab schlimmer war als Omri. Die Frau von Ahab war Isabel, die Tochter des Königs der Zidonier. Sie tötete alle Propheten und brachte die Leute dazu, Baal anzubeten. Und deshalb sagte Gott, ich werde diese Stadt zerstören. Heute, diese Stadt existiert heute nicht mehr. Sie wurde 722 vor Christus von Sargon im Zweiten ausgelöscht, später noch einmal von Alexander im Jahr 331 vor Christus. Und wieder nochmal später in der Hasmonäerzeit von Johannes Hyrkanus, 120 vor Christus. Diese Stadt wurde wiederholt ausgemerzt. Wisst ihr, was es dort gibt? Große Felder, soweit das Auge reicht. Die Mehrheit davon sind Weinberge. Außerdem gibt es in jener Gegend überall Olivenhaine. Dort werden seit langem Oliven und Feigen gezüchtet. Charles van der Velde, ein niederländischer Seefahrer und Landschaftsmaler im 19. Jahrhundert, schrieb, Samaria, ein riesiger Haufen von Stein, ihr Fundament wurde entdeckt. Und steht das nicht genau in Micha 1,6? Ich will seine Grundfesten bloßlegen, steht da. Ihre Straßen wurden gepflügt und mit Kornfeldern und Olivenhainen bedeckt. Samaria wurde zerstört. Aber ihr Schutt wurde ins Tal hinabgeworfen. Ihre Grundfesten, ihre Grundsteine liegen überall verteilt auf den Abhängen. Seht ihr? Das ist genau das, was laut Micha passieren würde. Das deckt sich einfach total mit dem Kommentar von Van der Velde. Einer der interessantesten Orte, den man im Nahen Osten besuchen kann, ist die Region von Moab und Ammon. Damit sind wir schon mit Samaria fertig. Ammon ist heutzutage die moderne Region des Haschimiten-Königreichs von Jordanien. Und ihre Hauptstadt ist Amman. Wusstet ihr, dass Amman im 20. Jahrhundert in den 30er Jahren nicht mehr als 20.000 Einwohner hatte? 1920 gab es da so viele Leute wie in Bloomberg. Ich glaube 3.000 oder 4.000 Leute oder sowas, irgendwas, der Bezirk da. So viele Leute gab es in Amman. Heutzutage ist es eine Stadt mit gut 2 Millionen Menschen. Hauptstadt des Haschimiten, Königreichs Jordaniens unter Abdullah dem Zweiten. Und die Bibel berichtet über Moab und Ammon, genau eben über diese Region. Und in Hesekiel 25, Vers 3 lesen wir, der Herr sagte zu Hesekiel, wende dein Angesicht gegen die Ammoniter und weissage gegen sie, und sprich zu den Ammonitern, hör das Wort des Herrn Jahwes. So spricht der Herr Jahwe, weil du Haha gerufen hast über mein Heiligtum, weil es entweiht ist. Also wenn jemand gotteslästerlich über das Heiligtum sprach. Ihr habt bekommen, was ihr verdient. Weiter heißt und über das Land Israel, weil es verwüstet ist, und über das Haus Juda, weil es in die Verbannung wandern musste. Darum, siehe, will ich dich den Söhnen des Ostens zum Besitztum geben. Die sollen ihre Zeltlager in dir aufschlagen und ihre Wohnung in dir errichten. Sie sollen deine Früchte essen und deine Milch trinken. Vers 11, das ist Hesekiel 25. Und über Moab will ich Gericht halten, und sie sollen erkennen, dass ich Jahwe bin. Aber wie? Weil ich gesagt habe, dass ich jetzt tun werde und ich werde es tun. Leute, das ist erfüllte Prophezeiung. Und Auch hier setzt Gott wieder erfüllte Prophezeiung ein, um sein eigenes Wort in der Geschichte zu bekräftigen. Und das ist noch nicht alles, was über Moab und Ammon gesagt wird. Wir finden noch mehr beim Propheten Jeremia, Kapitel 48, Vers 47. Da heißt es: Doch will ich Moabs Geschick wieder wenden am Ende der Tage, spricht Jahwe. Hört mal gut zu. Kapitel 49, 6. Aber danach will ich das Geschick der Ammoniter wieder wenden, spricht Jahwe. Er wird es wieder wenden. Pass gut auf. Gott sagt: Ich werde diese Städte vornehmen, sie richten. Ammon wird von Männern aus dem Osten besetzt werden, die es besitzen und ihre Paläste dort errichten werden. Aber am Ende der Tage werde ich Moab und Ammon wiederherstellen. Sehr interessant. Gott hat das nie über Babylon gesagt. Und Babylon wurde auch nie aufgebaut. Und ich frage mich, was war da los? Viele Jahrhunderte lang, 2500 Jahre, gab es nichts, was irgendwie zu erwähnen sich lohnt. Das waren mächtige Königreiche, ich meine sehr mächtige. Das waren gut verteidigte Königreiche, direkt östlich vom Toten Meer auf den Hügeln. Aber die Prophezeiung bewahrheitete sich. Und diese Städte wurden erobert und jene Region eingenommen. Und sie wurden vom Osten her erobert. Und das ist noch gar nicht so lange her, Leute. Da kam nämlich ein Emir aus Mekka. Er wurde in Mekka geboren. Das ist Emir Abdullah der Erste. Und der wurde Herrscher und König über Transjordanien. Wenn ihr ein bisschen was über die Geschichte wisst, dann wisst ihr, dass es Transjordanien gibt. Es, glaube ich, in den 20er Jahren, 1923 oder so, wurde es Transjordanien. Dieses britische Mandat vom Weltvölkerbund, da wurde der östliche Teil Transjordanien und Cisjordanien auf der anderen Seite des Jordans. Und da kommt tatsächlich dieser Emir und der wird dort Herrscher. Und er war nur einer von der Reihe von Leuten, die sich dort niederließen, aus dem Osten kamen. Und sie kamen dorthin, löschten die Gegend aus und schließlich baute Abdullah der Erste dort ein Palast. Interessant, oder? Auch gar nicht so lange her. Das ist genau das, was der Prophet gesagt hat. Männer aus dem Osten werden ihre Paläste dort errichten. Und vorher gab es da nichts. Er wurde der Direktor der arabischen Legion und kämpfte gegen die Juden. Moab und Ammon wurden zu vollkommenen verlassenen Gebieten und es ist verblüffend, wenn man heute durch diese Gegenden fährt. Da ist eigentlich rein gar nichts, außer Beduinen, die herumziehen. Denn bei der Erfüllung der Prophezeiung wurde alles dezimiert. Alles dezimiert. So ähnlich wie mit Jerusalem. Ja, Jerusalem wurde auch völlig dezimiert, seiner Bäume beraubt. Einst war Jerusalem mal wie unser Berlin-Grunewald. Grün, alles voller Bäume und alles dezimiert. Also die Eroberer kamen und nahmen es auseinander, entblößten es aufs Äußere und dann ging er zu diesen anderen Regionen über und löschte sie aus. Und die Fruchtbarkeit jener Region wurde beendet und sie sind verwüstet. Aber in der Mitte von Moab und Ammon wächst jetzt diese erstaunliche Stadt Ammon. Okay, alles wüst, alles leer, alles kahl. Und ihr geht dahin und da ist gar nichts. Und jetzt seit den 20er Jahren, ich sag's ja, 20er Jahren, 1920, 3.000, 4.000 Einwohner. Und dann 1930, 20.000. Mittlerweile ist Ammon eine Stadt mit über 2 Millionen Einwohnern. Da ist es, und das erinnert wirklich an den Propheten, der sagte, ich werde das Geschick von Ammon und von Moab wenden. Und es gibt weitere interessante Prophezeiungen in Bezug auf das Land Edom. Lest nur mal das Buch Obadja, ne? Das Gericht über Edom. Oder Maleachi, Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Alle prophezeien sie über das Gericht über Edom, die Nachkommen Esaus. Auch diese Prophezeiungen sind alle eingetroffen. Es sollte ausgelöscht werden. Oder habt ihr mal mit einem Edomiter gesprochen? Weil wir sprechen alle mit Israeliten, das können wir. Aber habt ihr schon mal mit einem Edomiter gesprochen? Wir sind nicht mehr da. Wenn ihr anfangt, von erfüllten Prophezeiungen zu reden, wird sich euch erschließen, was Gott in diesem Buch geschrieben hat. Es gibt ein paar Prophezeiungen über die Städte auch im Neuen Testament, über Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Auch nur zu Matthäus 11 zu gehen, dort Vers 20 ist das. Da fängt Jesus an, diese Orte zu schelten. Wisst ihr, das sind die Orte, wo Jesus die meisten Wunder getan hat. Und wo die Menschen einfach keine Buße taten. Chorazin, Bethsaida, Kapernaum war sogar sein Zuhause. Wir haben alle jetzt gerade im Hauskreis, Kapitel 2, ja, er geht wieder nach Kapernaum. Warum? Das war sein Zuhause, sein temporäres Zuhause. Dort hat er die meisten Wunder getan. Jesus fängt an, sie zu schelten. Er sagt, wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Und dann macht er sogar einen Vergleich, denn wenn in Tyros und Zidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Und im Gericht wird es Tyros und Sidon erträglicher gehen als euch. Weil ihr habt alles gesehen, sagt er. Das ist interessant. Ich war wiederholt in Israel und ich habe die Orte gesehen. Es ist nichts da. Kapernaum ist nur für die Touristen so ein bisschen hergerichtet. Bethsaida, Chorazin, das ist nur Stein, das ist nur Geröll. Da wird ein bisschen rumgegraben, um irgendwelche archäologischen Ausgrabungen zu machen. Da ist nichts, gar nichts. Ein totales Gericht. Geht ihr dann auf die andere Seite vom See, Galiläa, da ist der Tiberias. Auch eine alte, sehr alte Stadt. Die von Anfang an dort ist. Und auch dort bleiben wird. Warum ist sie dort? Weil Jesus nichts gegen sie prophezeit hat. Sie ist immer noch erhalten. So seht ihr, Leute, die Prophezeiung. Die Erfüllung dieser Prophezeiung bestätigen einfach nur die Glaubwürdigkeit der Schrift für uns. Sie stärken unseren Glauben. Und wir sehen, dass alles, was Gott sagt in Bezug auf diese Dinge, genau so eintreffen werden. Und das wird in der Zukunft auch so sein. Leute, das ist sehr ermutigend. Wir können an diesem Wort festhalten. Wenn all ihre Prophezeiung, wenn ihr diese alle addiert habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge sich rein zufällig ereignen, unglaublich gering. Hat Gott vorherbestimmt. Und wir erleben einfach vorherbestimmte Geschichten. Dafür können wir ihm dankbar sein. Gott tut nicht irgendetwas, das er nicht schon vorher angekündigt hat. Nicht wunderbar? Und wir wissen das, was er tun wird. Lass uns ihn dafür anbeten. Herr, wir sind dir von ganzem Herzen dankbar für dein wunderbares Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Das, was du zusagst, das hältst du gewiss. Und wenn es manchmal so widersprüchlich aussehen mag, wir können uns den Propheten vorstellen, der gegen die mächtige Stadt Babylon prophezeit hat, wie er sich vielleicht gefühlt haben mag. Dennoch hast du das genau so erfüllt, wie du es gesagt hast. Ja, und wenn diese Aussagen über Geschichte und über Orte wahr sind, dann sind die Aussagen, die du machst über deine Erlösung, genauso wahr. Und wenn wir nicht an dich glauben, gibt es eine ewige Verdammnis. Das sagt dein Wort. Ja, und wenn wir gehört haben, dass du wiederkommen wirst, und sich Menschen darüber lächerlich machen. Menschen sagen, wo bleibt denn diese Verheißung, die Erfüllung dieser Verheißung? Dann wissen wir, dass es nur deine Langmut ist, die mit uns Geduld hat, weil du nicht willst, dass irgendeiner deiner Kinder verloren geht. Du willst, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Herr, wir bitten dich, dass wir dein Wort nicht leichtfertig beiseite tun, sondern es beachten in all ihren Belangen, bei all dem, was es sagt. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir loben dich für dein wunderbares Wort. Es spiegelt deinen wunderbaren Charakter wider, dein Wesen. Und wir lieben dich dafür. Anbetung sei dir und dir allein. In Jesu Namen. Amen.